Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Sommerreprise. Im Sommer veröffentlichen wir ausgewählte Podcasts aus dem Archiv. Der Fokus liegt auf interspirituellen Begegnungen unter dem Motto Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes, keine Tabus. In dieser Folge spreche ich mit dem Jesuiten, Zen-Meister und Bestseller-Autor Niklaus Brantschen. Es war unser Kennenlerngespräch. Wir sind damals, im Rückblick kann ich das sagen, auf Anhieb Freunde geworden. Anlass des Gesprächs war Niklaus Bestseller Gottlos beten. Er umkreist darin das Thema der religionsunabhängigen Spiritualität. Dieses interessiert auch mich im Zuge meines Interspiritualitätsschwerpunkts. Interspiritualität geht über Dualismen wie religiös-säkular oder Unterschiede wie christlich-buddhistisch hinaus. In 2 Wochen könnt ihr ein zweites Gespräch mit dem wundervollen Lebenslehrer Niklaus Brantschen als Reprise hören. Ich bin zu Gast im LaSalle-Haus. Wir befinden uns hier in einem wunderschönen Kaminzimmer mit hellbraunen Ledersofas. Der Blick geht hinaus auf die Terrasse und dahinter erstreckt sich eine verschneite, sonnige Alpenlandschaft. Neben mir sitzt Niklaus Brantschen. Schön, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen.
Sie sind Jesuit und Zen-Meister, eine ganz spezielle Kombination, die man nicht so oft findet. Wie kam es dazu, dass Sie diese beiden Wege in sich sozusagen vereinen?
Ich habe nach längerem Hin und Her mich entschieden, mit 22 Jahren in den Jesuitenorden einzutreten. Als Walliser, das war nicht ganz ungewohnt. Wallis ist ein sehr katholisches Stammland für spirituelle, religiöse Berufe oder Berufungen. Habe dann die Studien gemacht, zum Teil im Ausland, und kam hier nach Bad Schönbrunn. Damals hieß das Haus einfach Bildungshaus Bad Schönbrunn. Und dann, mehr oder weniger durch glücklichen Zufall oder glückliche Fügung, hat ein damaliger Oberer von mir gesagt, du könntest eigentlich mal in Japan schnuppern bzw. in die Lehre gehen beim Pater LaSalle, ein Jesuitenpater, der eine Brücke geschlagen hat zwischen Ost und West. Und dann ging ich dann für ein halbes Jahr nach Japan und Pater LaSalle hat mich weiterverwiesen an seinen Lehrer und da bin ich immer im Sommer für 2 Monate jahrelang nach Japan gereist und LaSalle habe ich verewigt. Später, in den 90er Jahren, habe ich hier Bad Schönbrunn neu positioniert, mit einem neuen Namen versehen, LaSalle-Haus, und eine interkulturelle, interreligiöse Ausrichtung war dann mit diesem Namen LaSalle verbunden. Also ich kam nach Japan, um Ihre Frage kurz zu beantworten, nicht als frustrierter Christ, sondern durch eine glückliche Fügung, wo ich heute sagen muss, das war das Beste, sagen darf, das war das Beste, was mir passiert ist.
Wunderbar, Sie haben schon das Stichwort interreligiös gebracht. Das ist ein interreligiöses Begegnungszentrum. Kapelle und Zen-Meditationsraum gehen ineinander über. Sie haben ja ein Buch, Ihr jüngstes Buch ist Gottlos beten. Das richtet sich genau an Menschen, die sich nicht so leicht tun damit. Und die lesen dann den Titel Gottlos beten und denken, ja, was könnte das sein? Das interessiert mich eigentlich auch.
Ganz genau, da ist eine Spannung in diesem Titel. Gottlos und beten. Beten im üblichen Verständnis heißt ja sprechen mit Gott. Aber wie ist es, wenn Gott nicht antwortet, wenn der Dialogpartner Gott schweigt? Dann ist es oft so, und das ist die heutige Situation, dass auch die Menschen schweigen vor Gott oder reflektieren, ihr Leben zur Sprache bringen, vor den anderen oder vor sich selber. Aber das Beten im ursprünglichen Sinn, ein Zwiegespräch mit einem Du, bleibt weitgehend auf der Strecke. Und insofern bin ich nicht ganz überrascht, dass das Buch so viele Menschen anspricht. Irgendwie möchten sie ihre Sehnsucht Ausdruck geben, irgendwie möchten sie sich nicht ganz verabschieden von der Wirklichkeit, die wir Gott nennen. Aber wie soll das gehen? Das Thema des Buches Gottlos beten. Der Untertitel ist auch wichtig. Der Untertitel heißt eine spirituelle Wegsuche.
Und Sie haben mir verraten, dass Sie zunächst mit dem Titel gar nicht so ganz einverstanden waren. Ich nehme an, der Verlag hat es vorgeschlagen. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Grund, dass das Buch bei einem meditativen Titel, ist die Metapher vielleicht nicht ganz passend, aber wie eine Bombe eingeschlagen hat.
Nein, der Verlag hat den Titel nicht vorgeschlagen. Ich habe inzwischen so viele Bücher geschrieben, dass ich völlig freie Hand habe, welchen Titel ich wähle. Der kam schon von mir, aber im Prozess des Schreibens und der Gespräche im Vorfeld mit Menschen, die das Buch, das Manuskript gegengelesen haben, habe ich mich gefragt, stimmt das? Darf ich das so sagen? Gottlos beten. Und dann kamen dann Alternativen für mich in Frage. Mystik ist Menschen möglich. Um das geht es eigentlich. Eine tiefere Sicht der Wirklichkeit, nicht hängen bleiben an der Oberfläche, sondern durch die Dinge hindurchschauen oder in den Dingen die andere Dimension sehen. Also Mystik, kurz gesagt, ist Menschen möglich. Und das ist das Anliegen des Buches. Aber ich blieb dann beim Titel Gottlos beten, weil ich selber auf der Suche bin, wie bringe ich meine Sehnsucht nach dem ganz anderen, großen, umfassenden, kurz gesagt nach Gott, in Worte, dass es stimmt. Ich habe also dann den Titel Gottlos beten behalten und bin sehr froh, dass ich ihn behalten habe. Weil, wie ich schon sagte, diese Spannung zwischen Beten und Gottlos viel auslöst. Das ist von der Zen-Sprache her wie ein Koan. Koan sind Worte, Sätze, die man nicht theoretisch lösen kann, sondern die im Leben gelöst werden. Und dieser Titel, Gottlos beten, ist etwas, mit dem man nicht so schnell fertig wird. Es arbeitet und verändert uns.
Ja, bei mir auch noch auf der Zugfahrt hierher habe ich noch Fragen noch eingebaut und dass wir das vertiefen, das wollen wir heute. Aber ich möchte noch einmal kurz beim Glaubensschwund bleiben. Also wir haben eine Situation, dass viele Menschen auch sagen würden von sich, ich bin gottlos. Aber es ist nicht nur der Glaube an Gott geschwunden, sondern in der letzten Phase der Pandemie auch so etwas wie ein Wissenschaftsglaube, Wissenschaftsvertrauen. Wir haben ja auf verschiedenen Ebenen sozusagen wie einen Verlust an Vertrauen. Das prägt ja unsere Zeit. Und ich denke auch dadurch ist jetzt so ein Buch im richtigen Moment gekommen.
Ob das Buch den Menschen hilft, Boden unter die Füße zu bekommen, zu vertrauen, das hoffe ich. Dass sie merken, es trägt uns, es umfängt uns, es atmet uns. Ich sage es, aber dieses es kann benannt werden in unserer jüdisch-christlichen Tradition mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber es kann auch offen bleiben. Und dann sind auch Buddhisten eingeschlossen, dann sind Agnostiker nicht ausgeschlossen, also Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Dann sind auch die Menschen, die mit Vertrauen so auf eine Wirklichkeit Gottes hin wenig anfangen können, sind abgeholt. Und diese Sicht der Wirklichkeit, die tiefer geht, die ist Menschen möglich. Und die Leute entdecken, also die Leserinnen und Leser, ganz konkret gesagt, die Leserinnen und Leser entdecken offenbar, das erfahre ich bei Buchpräsentationen an verschiedensten Orten, die entdecken da eine Sprache und eine Wegweisung, beziehungsweise sie erleben einen Autor, der mit ihnen auf dem Weg ist und nicht Antworten gibt auf Fragen, die sie gar nicht haben. Das ist das, was ich gelernt habe mit den Jahren, dass ich bei den Menschen bin, bei ihren Fragen, sie einlade, in die Frage hineinzustehen und einer Antwort entgegenzugehen.
Ich habe gerade unten jetzt einen Flyer von dem Badmus Verlag mitgenommen, wo Ihr Buch beworben wird. Und da steht drüber, kann ein Atheist meditieren? Dann würde ich gerne Ihnen diese Frage stellen.
Ja, das ist eine Story, eine Geschichte. Ich habe vor Jahren in Zürich für einen Service Club, es war Efficiency Club, einen Vortrag gehalten. Und da war prompt die Frage, kann ein Atheist meditieren? Und ich habe spontan gesagt, ja, er kann. Entweder hört er oder sie auf zu meditieren, oder er oder sie hört auf, Atheist zu sein. Da war ich hier zurück in Bad Schönbrunn und kam ein Telefon, ja, wie ist jetzt das? Kann ein Atheist meditieren? Heute sage ich, natürlich, alle Menschen können. Alle Menschen können ihren Blick weiten, ihren Horizont weiten. Alle Menschen können auf den Atem achten, wie er kommt, wie er geht, wie er strömt, wie er uns umfängt, durchdringt die Luft, die wir atmen. Alle Menschen können vom oberflächlichen Stielaugen sehen, tiefer gehen, sozusagen vom Sehen zum Schauen kommen oder vom Tasten und Ergreifen zum Ergriffen werden, vom Hören zum Gehorchen. Das ist durchaus menschenmöglich und Sie haben die Pandemie angesprochen. Es ist furchtbare Zeit für viele. Aber ich habe auch festgestellt, dass diese aufgezwungene Auszeit auch ein Segen sein kann. Weniger Reisen, mehr Zeit für sich. Und das kann für einige, die disponiert sind und einen gewissen Luxus in Anführungszeichen haben und sich die Zeit dann auch leisten können, zur Einkehr, zu einem Spaziergang, zu einem Stille werden, nach innen horchen. Insofern ist die Zeit reif, sie ist überfällig für diese Weitung des Horizontes beziehungsweise für die Sicht nach innen. Und jetzt das Thema Beten mit Worten oder ohne Worte durch ein ein Staunen oder ein ganz einfaches Gebet, mein Gott, ist das schön. Da benutze ich das Wort, mein Gott, ist das schön. Oder, ach Gott. Natürlich, wenn ich das so sage, denke ich nicht unbedingt an Gott, aber es bringt etwas zum Ausdruck, was einem Gebet, ich sage es vorsichtig, zumindest nicht unähnlich ist. Oder so Stoßgebete. Eins, glaube ich, von Martin Luther. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tode. Für Menschen im Übergang. Ich habe das gelegentlich auch erlebt. Das sind wunderbare Hilfen, sich auszudrücken, zu übergeben, in die Ewigkeit hinein sozusagen zu gehen. Das sind Stoßgebete, die uns in der christlichen Tradition zumindest mir vertraut sind und die dann in bestimmten Situationen sich einstellen.
Ich habe eine alte Dame erlebt, die noch in der Hitlerzeit geprägt war als junge Frau und dann feministisch links orientiert war. Und am Sterbebett fing sie an, so Kinderreime aufzuzählen. Das hat sie beruhigt.
Aber wenn Sie dieses Beispiel nennen, dann hat die das in der Kindheit geübt oder praktiziert oder mitbekommen von den Eltern und greift dann ganz spontan darauf zurück. Meine Mutter hat gelegentlich gesagt, beten muss man, solange man kann. Und nicht, wenn man nicht mehr kann. Wenn man nicht mehr kann, kommen dann höchstens so Seufzer oder ein Stoßgebet. Also ich würde heute so sagen, meditieren, sich ins Spiel bringen, ins Spiel des Lebens, seiner innersten Sehnsucht Raum geben, ist ein Lebensvollzug wie Atmen, wie Ein- und Ausatmen, wie Leben, ein Lebensvollzug. Es ist nicht etwas zu aufgepflanztes. Und wenn ich, sobald ich mir Raum gebe, mich zurücknehme, das Getue, Gemache und Gerede lasse, dann hebt sich meine Seele, dann weitet sie sich, dann tut sie das, was sie immer tun möchte. Sie lebt, sie weitet sich, wir sind keine Krämerseelen im Grunde genommen. Und jetzt geht es darum, das, was wir sind, sein zu lassen. Buchstäblich oder werden zu lassen, dass wir diese Dimension in uns, was uns als Menschen ausmacht, dass wir keine Inseln sind, dass wir nicht so herausgestanzte Identitäten sind, sondern verwoben, vernetzt, verschwistert, dass diese Verbindung von allem, die da ist, noch bevor wir über Einheit reden und denken. Wir müssen nicht sozusagen ein Netz über Dinge und Menschen werfen, um sie zusammenzuhalten. Sie sind zusammengehalten. Und so ist Leben isoliert gar nicht denkbar. Und das zu erfahren, das zu spüren, das macht eigentlich einen Menschen aus. Man kann das Spiritualität nennen, als Haltung. Und damit die Haltung lebt, geht es auch um die Übung. Und da kommen wir wieder auf die Übung, dass ich Zeiten, Auszeiten nehme, jeden Tag ein paar Minuten, vielleicht ein paar Stunden in der Woche, ein paar Tage im Jahr. Wer sagt, ich meditiere immer, den frage ich, meditierst du auch gelegentlich oder nur immer? Mit anderen Worten, um immer in dieser Offenheit und in dieser Verbundenheit mit allem und allen zu sein, ist es unerlässlich, normalerweise unerlässlich, dass ich gelegentlich mir auch solche Zeiten nehme. Und das kann jetzt eine Zeit der inneren Ruhe sein, das kann ein, je nach Sozialisation, ein Gebet mit Worten sein. Das kann, so habe ich es in Japan erlebt, eine Geste sein, wo ich die Hände aneinander lege, Gassho, mich verneige etwa vor einer Buddha-Statue, in tiefem Schweigen und in einer Hingabe. Das ist Gebetsgeste par excellence, wie es im Buch steht.
Ich möchte nochmal anknüpfen an den Titel Gottlos beten und mit Ihnen einen Moment bleiben bei dem Gedanken, was ist gottlos sein? Gott ist so ein riesengroßes Wort, also manche kapitulieren auch vor diesem Wort. Aber ich denke, wenn man sich vorstellt, den Geliebten, was heißt es, ohne dem Geliebten sein zu müssen? Das reißt ja einen Teil meines Herzens, meiner Seele aus mir heraus und ich bin dann sozusagen, Sloterdijk hat das mal das traumatologische Ich genannt. Also ich bin sehr bedürftig und sehne mich zurück in dieses, ich möchte aufgehen wieder in dem Geliebtsein. Und ich denke, eine gewisse Art zu beten korrespondiert mit dieser Situation, nämlich diese so flehentliche Gebete, die sich an ein Gegenüber richten und zu wünschen, geliebt zu werden. So, es soll irgendwie ein Scheinwerferlicht auf mich fallen. Aber ich bin eigentlich in einem sehr unglücklichen und bedürftigen Zustand, bin irgendwie in mir auch gefangen, narzisstisch. Dann kann es zu so einer Art von Gebet kommen, ich flehe das Gegenüber an, ich möchte Geborgenheit, ich möchte Liebe, und dann kommt vielleicht nicht eine Resonanz und man kann auch frustriert sein. Aber man spürt vielleicht auch, dass da irgendwas mit der Gebetshaltung nicht stimmt.
Sie haben so die Bedürftigkeit angesprochen. Das ist eine Erfahrung der Menschen. Ich bin bedürftig. Und dann ist die Frage, muss jetzt das eine allmächtige Instanz ist, die sich herablässt, um mir, kleiner Wurm, Geschöpf, auf die Beine hilft? Oder wäre es auch denkbar, und da zitiere ich oft in meinem Büchlein Meister Eckhart, gibt es so etwas wie eine Begegnung auf Augenhöhe, dass dieses Bitten und Beten und Betteln gar nicht angebracht ist, weil ich mich dann so klein mache gegenüber dem allmächtigen Gott, sondern eine Begegnung, wo ich wie ein Kind an der Mutterbrust das einfach saugt und lebt und leben will. Und nicht jetzt, Mutter, Mutter, gib mir die Brust, es schreit, ja, aber es muss sich nicht bedanken für die Mutterbrust. Das ist das Selbstverständliche, das Leben, Leben erhalten will. Also Stichwort Gott los, man kann auch mit Meister Eckhart, dem berühmtesten deutschen Mystiker, sagen, Gott los werden. Also ein bestimmtes Bild, das Bild eines übermächtigen Gottes loslassen. Und dann merke ich, ja, Gott ist nicht außerhalb, über mir, sondern er ist in mir. Es gibt diesen berühmten Seelenfunken. Es gibt etwas, wie Eckhart sagt, in dir, das nicht zerstört werden kann, das nicht geboren wird, das ewig ist. Und dann wurde er auch verurteilt von Rom, mindestens regional. Die Kölner haben ihm den Garaus gemacht. Erst heute ist er richtig rehabilitiert. Dieses etwas in uns, er nennt es Funke, er nennt es Kraft, er nennt es Licht.
Liebe kann man es auch nennen.
Liebe, selbstverständlich. Und das erfahren die Menschen. Und dann mit dieser Erfahrung erleben sie den, sage ich jetzt mal, Religionsbetrieb, wo versucht wird, sich dieser Wirklichkeit habhaft zu werden und sagen, nein, also das tue ich mir nicht an. Und suchen und gehen, weiß Gott wohin. Aber sie finden auch Gemeinschaften, Gruppierungen, manchmal ein bisschen esoterisch, manchmal ein bisschen komisch. Aber sie finden zusammen in verschiedensten Gruppierungen, suchen das, was früher die Kirche geboten hat und heute noch zu bieten versucht. Das suchen sie oder finden sie auch in verschiedensten Gruppierungen. Und wenn ich jetzt mein Buch präsentiere, treffe ich überall solche Menschen an. Die sagen, auf das habe ich gewartet.
Sie haben Meister Eckhart jetzt angesprochen und einen Schlüsselsatz möchte ich gern, dass unsere Hörer den auch nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, nämlich das Höchste und Äußerste, was ein Mensch kann, das ist, dass er Gott um Gottes Willen lasse. Das ist doch ungeheuerlich.
Das ist das, was ich vorher mit anderen Worten gesagt habe. Gott, um Gottes Willen lasse, um ein anderes, stimmigeres Verstehen oder eine Einsicht besser von der Wirklichkeit, die wir Gott nennen, zu gewinnen, ist es unerlässlich, dass dieses Bild des Allmächtigen, Allwissenden, Strafenden, Gottes, auch des Liebenden, der von oben herab uns mit Liebe überschüttet und wehe, wir antworten nicht auf die Liebe. All das muss ich lassen. Und dann entsteht etwas Neues. Dann fange ich an zu erfahren, dass die Wirklichkeit, die wir Gott nennen, uns umgibt und durchdringt, wie die Luft, die wir atmen, wie das dazwischen jetzt in unserem Gespräch, wie dieses Miteinander. Und das lebt. Und da ist Gott, in Anführungszeichen, die Wirklichkeit, die wir Gott nennen, mittendrin. Und dann sagen die Leute, ja, das ist es doch. Und dann gehen sie in die Kirche und suchen ihn und finden ihn so nicht in diesem genau gesagt bekommen, wo Gott hockt. Der Gott, den es gibt, sagt Bonhoeffer mit Recht, den gibt es nicht. Diesen handfesten Gott, von dem ich sage, jetzt zeige ich dir, wo Gott hockt. Da haben wir es. Ich zeige dir, wo Gott hockt. Er hockt nirgends. Er verhockt nicht. Er ist und lebt.
Jetzt haben Sie meine nächste Frage gleich schon mit beantwortet, nämlich, welchen Gott sollen wir loslassen? Es ist ein bestimmtes Gottesbild ganz stark. Da hört man mit dann auch Gott loslassen, Gelassenheit, Erlösung.
Stichwort Gelassenheit, das ist ein Wort, das der Gebärsmann Meister Eckhart geprägt hat. Er war schöpferisch, wortschöpferisch begabt. Gelassen haben, um gelassen zu sein. Gelassen haben, um gelassen zu sein. Und dieses Gelassen haben, gelassen haben, heißt, all diese Ideen, Vorstellungen, das Kreisen um sich, dieses Ich und mein Gott, ich und meine Erlösung und wie immer, das loslassen und merken, alles ist da. Das Königreich Gottes, also um die Bibel zu zitieren, ist in euch, ist nicht irgendwo. Und wenn ich diese Ideen, Vorstellungen, auch eben das Bild, ein gewisses Bild von Gott lasse, dann bin ich gelassen und dann kann ich atmen und dann kann ich auch die anderen sein lassen. In dem Maße, wie ich gelassen bin, im Sinne durchaus von Meister Eckhart, kann ich auch die anderen nicht einfach sein lassen, in Ruhe lassen, sondern ihnen die Freiheit geben zu sein, sie sein lassen.
Nun könnten die Gottlosen, die Sie mit Ihrem Buch ja erreichen, sagen, ja wunderbar, das kann ich, da bin ich ja schon. Ich habe gar keinen Gott. Aber ich glaube, das wäre ein Kurzschluss.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich kann es so formulieren, Buddhisten können nicht gottlos werden. Jetzt spitzen Sie die Ohren. Buddhisten können nicht gottlos werden, weil sie so eine Vorstellung von Gott nicht haben. Es gibt ein wunderbares Beispiel des ersten Jesuiten, Franz Xaver, der nach Japan kam und mit einem japanischen Zen-Meister im 16. Jahrhundert Gespräche geführt hat. Dann sagte dieser Ninshit hieß er, sagt manchmal ja, manchmal nein. Manchmal sagt er, ja, es gibt Gott, manchmal sagt er, nein, es gibt ihn nicht. Und dann schlussendlich sagt er, der ist so sehr mein Freund, dass es zum Staunen ist. Erstaunt, dass er Freund geworden ist mit einem Menschen, der keine bestimmte Vorstellung hat von Gott. Und der muss auch nichts lassen. Also insofern treffe ich oft Menschen, die nicht kirchlich oder religiös, in welchem Sinn auch immer, sozialisiert worden sind, dass sie sagen, ja, das ist kein Thema für mich, gottlos. Das ist so. Das bin ich. Das gehört zu mir. Und dann im Gespräch zeigt sich, dass eben diese, ich nenne es die Wirklichkeit, die uns umgibt, oder die letzte Wirklichkeit, oder einfach kurz gesagt, Gott ist nicht etwas, das man lassen kann oder nicht lassen kann, das man haben kann.
Wenn er der Grund von allem ist,
weil
er ist
er
ja gerade absurd.
Nicht nur der Grund, sondern er ist in allem. Ich habe es vorhin schon gesagt, auch in diesem Zu- und Miteinander, in einem Gespräch, das mindestens ansatzweise in eine gewisse Tiefe vordringt und auch mal ein Staunen ermöglicht. Und diese Haltung, ich sage es noch einmal, weil mir das sehr wichtig scheint, diese Haltung, die durchträgt, ob man das jetzt größere Gelassenheit oder Verbundenheit oder Einssein nennt, die will auch gepflegt werden, explizit. In einer kurzen Pause des Innehaltens, des Stillewerdens, des Rückzugs. Früher haben die Kirchen, die Gottesdienste das geboten. In der katholischen Kirche länger als in den evangelischen Kirchen. Also die Sonntagsgottesdienste waren kurze Auszeiten. Und wenn es Latein war, da konnte man ruhig so seinen Gedanken nachhängen. Das fällt alles weg. Und da ist die Frage, wo finde ich solche Oasen oder Räume der Stille, um einzuüben, was ich immer bin und lebe? Und dafür sind so Einrichtungen wie das Lassalle-Haus geschaffen.
Wir haben jetzt das Thema Gottlos werden vertieft. Nun gibt es auch die Gottverlassenheit, den Kreuzweg, die Kreuzestheologie, die Schicksalsschläge und Jesus selber sagt noch am Kreuz die letzten Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Das ist, oder Johannes von Kreuz, die dunkle Nacht. Es ist wirklich so, wenn ich eine bestimmte Vorstellung habe von Gott, dann kann ich diese Gottverlassenheit erfahren und muss sie auch erfahren, um zu diesem einvernehmlichen Miteinander, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das endet dann, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.
Dann musste Jesus selber noch was loslassen.
Er musste, natürlich.
Ja. Aber indem er sagt, mein Gott, ist es ja ein Sprechakt, der gar nicht getrennt ist von Gott.
Ja, das wird jetzt sehr, sehr anspruchsvoll und theologisch. Aber ich denke auch innertrinitarisch, wenn das eine Begegnung zwischen Vater und Sohn sein soll, dann ist auch ein sich lassen, also die Vorstellung des Gegenübers, die wir vom anderen haben, lassen. Und dann, um das wieder auf die zwischenmenschliche Ebene herunterzubrechen, geht es auch darum, das Bild oder die Vorstellung, die ich vom anderen Menschen habe, zu lassen und wirklich radikal offen zu sein. Sonst gibt es kein Verstehen.
Das gilt auch in Beziehungen, um überhaupt auf eine neue Stufe kommen zu können.
Genau.
Nicht so eine Verklebung und ein Missbrauch vielleicht sogar des anderen, ohne dass man es merkt, emotional.
Das ist so. Und dieses, eben mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie haben mit Recht gesagt, da musste auch Jesus eine gewisse Vorstellung von Gott, seinem Vater, den wir so nennen dürfen, dank ihm, lassen und sich radikal lassen, um dann zu sagen, in deine Hände, das ist Geborgenheit, das ist Getragensein, empfehle ich meinen Geist.
Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy hat in einem späten Vortrag, also er ist ja letztes Jahr verstorben, eben auf jene Predigt von Meister Eckhart Bezug genommen, wie sie auch, nämlich die Beati Pauperis Spiritu. Und sein Buch heißt Mein Gott. Und das beginnt mit der Frage, also ich muss dazu sagen, es ist ein Essay, also es ist ein ziemlich kurzer Essay, aber jetzt bei Matthes und Seitz als Büchlein erschienen. Und das fängt an mit, kann man von Gott sprechen?
ohne sich an Gott zu wenden. Und der Gedanke wird so ergänzt von ihm: Wenn Gott der Grund allen Seins ist und auch der Sprache, bin ich ja in dem Moment, wo ich ihn anspreche oder dramatischer anrufe, bei ihm.
So ist es. Also ich finde das sehr treffend. Das ist hoch theologisch und hoch philosophisch und stimmt trotzdem.
Das Seelenfünklein haben wir ja schon angesprochen. Und auch, dass man theologiegeschichtlich da in den Häresieverdacht lange Zeit kommen konnte. Der Vorwurf der Selbstvergottung steht dann im Raum. Der wird ja auch der asiatischen Tradition mitunter angelastet. Und dann haben wir so ein Spannungsfeld sozusagen, den Gott in uns oder den Reichtum, den ich in mir gefunden habe und bin jetzt stabiler und gleichzeitig den transzendenten Gott. Das ist eine Spannung. Können Sie uns noch sagen, so gegen Abschluss unseres Gesprächs, wie Sie selber mit dieser Spannung umgehen als Jesuit und zugleich Zen-Meister?
Sie brauchen den Ausdruck Selbstvergottung. Damit wird ein scharfes Wort gebraucht und eine Karikatur. Du, was fällt dir ein, zu sein wie Gott? Das ist ja die Ursünde. Da gibt es aber in der katholischen Liturgie das schöne Wort, wie dieses Wasser mit dem Wein sich verbindet, zu einem heiligen Zeichen, so gibst du uns Anteil an der Gottheit Christi, der in einem wunderbaren Tausch unsere menschliche Natur annimmt oder angenommen hat. Ein wunderbarer Tausch. Gott wird Mensch, damit wir Menschen Gott werden. Das hat mit Vergottung nichts zu tun.
So eine Subjektverschiebung.
Ja, das ist eine erfahrbare Wirklichkeit, also eine Wirklichkeit, die erfahren werden kann, sobald ich in eine Dimension, die man mit Mystik bezeichnen kann, mystischen Zugang nehme. Dann ist dieses Auflehnen gegen den allmächtigen Gott, ich diene nicht oder wie immer, das ist passe. Das geht so nicht mehr. Das geht so nicht mehr. Das ist nicht sich klein machen oder groß machen, sondern es geht, das ist auch ein Zug der sozusagen Demokratisierung im besten Sinn, dass wir uns auf Augenhöhe begeben und das hat dann auch gesellschaftliche Auswirkungen. Dieses Verstehen von Gott wirkt sich dann sehr wohl aus auf das Zu- und Miteinander im gesellschaftlichen Bereich. Das ist das Verdammte oben im unguten Sinn. Alle Hierarchien in Ehren, aber es gibt auch dieses schlechte, machohafte, männerbetonte oben und das unten, das Unterwerfen, das Kleinmachen.
Es war mein Wunsch, dass wir das Thema Beten vertiefen in unserem Gespräch. Aber wir müssen dazu sagen, das Buch ist mehr. Also es ist ein Weg sozusagen durch das Leben. Es hat mich auch ein bisschen an Thomas von Kempis erinnert, dieser Ansatz. Dieser Anspruch, etwas über das gute Leben, aber auch das gute Sterben zu sagen.
Beten ist in diesem Buch sozusagen die Titelgeschichte. Und ich setze Beten gerne im Buch in Anführungszeichen. Es meint das radikale Offensein des Menschen, das Nicht-Zumachen, das Nicht-Abschließen, das Nicht-Fertig-Sein. Und diese im Grunde genommen spirituelle Haltung zieht sich dann durch alles durch. Auch wenn ich nicht bete, bin ich ein Mensch, der spirituell unterwegs ist oder sein will, möchte. Das bezieht sich dann auf das Glauben. Das Beten prägt das Glauben. Das Glauben, der Glaube prägt das Leben, wenn ich einen abgeschlossenen, fertigen Bezug habe zum Ganzen, dann bin ich eben entsprechend kleinlich und kleinkariert. Das betrifft das Miteinander, das Mitsein, das gute Leben für die anderen und für mich dann auch das Altwerden, Kranksein, das Sterben. Das ist alles thematisiert, immer in spiritueller Hinsicht. Wie sterbe ich, wenn ich gelernt habe, als Mensch im umfassenden Sinn zu leben? Oder wie gehe ich mit Krankheit um, wenn ich lerne, tiefer zu sehen und das Ganze in den Blick zu nehmen? Oder wie liebe ich? Das ist das Zentralste. Es geht eigentlich um das. Wie liebe ich, wenn ich nicht die anderen, auch die Natur nicht, die Umgebung verdingliche, instrumentalisiere? Wie lebe ich, wenn ich effektiv diese Vernetzung, die da ist, lebe, der Rechnung trage? Dann wird es plötzlich interessant. Dann sind wir mittendrin. Also so weit vielleicht.
Vielen Dank für diese vielen wunderbaren und bereichernden Gedanken, die Sie uns mit auf den Weg geben.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
RefLab.
Wir beide gehen jetzt essen im LaSalle-Haus, denn Sie haben mich zum Mittagessen eingeladen. Da freue ich mich sehr.
Das ist vielleicht noch so ein Gedanke. Tischgebet. Ich stelle vielfach fest, dass da so formell schnell ein Gebet gesprochen wird. Liebe Gott, wir danken dir, dass du uns hier zusammengeführt hast und für jene, die die Speise bereitet haben. Und dann wird lieblos, unachtsam, undankbar eigentlich gegessen. Und da fängt es an. Da fängt es an. Wie esse ich? Schätze ich die Gaben? Vielleicht auch ein Glas Wein? Und bringe so meine Dankbarkeit zum Ausdruck. Und wenn ich sofort eine Instanz anspreche, dann ist das erledigt, dann muss ich gar nicht dankbar sein. Ich habe es ja in Worten schon gesagt. Also ich weiß nicht, ob Sie das noch brauchen können, aber da denke ich oft dran, da fängt es an, beim Tischgebet. Das müssen Sie streichen.